Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute haben wir uns einen Statepark vorgenommen. Und zwar ein Statepark, den ich vor 10 Jahren, vielleicht 7 bis 10 Jahren das erste Mal besucht habe, in Nevada. Und abgesehen vom Valley of Fire kannte ich vorher in Nevada überhaupt keinen Statepark. Und es war wirklich, ja, sag ruhig.
Nein, erzähl du weiter.
Es war wirklich, wirklich wunderschön, hat mich von den Socken gehauen. Ein Park, den ich so nicht erwartet hätte. Wir wollen über den Cathedral Gorge State Park sprechen.
Ja, und was ich gerade sagen wollte ist, ich habe von dem vorher auch noch nie was gehört. Deswegen war ich auch so neugierig, was du darüber zu berichten hast, weil ich kenne auch nur das Valley of Fire, was auch wunderschön ist und ja auch sehr nah liegt an Las Vegas. Aber das, was ich jetzt schon so ein bisschen mitbekommen habe vom Cathedral Gorge State Park, das interessiert mich echt. Also da bin ich ganz neugierig.
Erzähl. Ich bin auch damals wieder wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich war 2 Wochen in Las Vegas. Also es war klar, dass ich keinen Roadtrip mache, sondern 2 Wochen stationär in Las Vegas bleibe und eben quasi sternförmig immer Tagesausflüge mache, wo auch immer ich denn hin wollte. Weil eben um Las Vegas herum so viele Sachen sind in der Natur, die einfach wunderschön sind. Und irgendwann dachte ich mir, ich möchte gerne auch mal ein bisschen weiter weg. Also nicht nur jetzt so Valley of Fire Distanz, sondern irgendwie es muss auch noch was anderes geben. Weil die, ich sag mal, Südnevada, jeder, der schon mal in Las Vegas war, kennt natürlich die Beschaffenheit der Natur dort. Ne? Sehr wüstig, sehr trocken, sehr heiß. Valley of Fire ist da ja das beste Beispiel irgendwie. Ne? Aber Nevada an sich, der Bundesstaat ist ja riesig in der Nord-Süd-Ausdehnung. Und Las Vegas ist ja im unteren Zipfel sozusagen. Und Nevada heißt schneebedeckte Berggipfel oder sowas auf Spanisch, glaube ich. Ne? Also das heißt, es gibt viel bergiges Land und ganz viel wilden Westen, wirklich so vom Flair her. Und auf dem Weg, quasi auf dieser Erkundungstour, bin ich auf den Cathedral Gorge State Park gestoßen und habe mir gedacht, da fahre ich mal hin, das sieht irgendwie ganz nett aus. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Bryce Canyon und dem vielleicht dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, in Hanksville, dem Goblin Valley. Das ist es so. Also so viele Badlands, geologische Formationen, also Erosionslandschaften mit vielen Schluchten, Spitzen und Türmen. Das ist so ein ganz weicher Bentonitton, der eben durch Wind und Wasser und was weiß ich nicht was geformt wurde zu zu einer Welt, die ähnlich aussieht wie eben beim Bryce, nur nicht in Rot.
Ja. Das habe ich nämlich jetzt auch gesehen. Also und die Spitzen, die in den Himmel ragen, die sind ja, finde ich, noch viel schmaler oder steiler als vom Bryce Canyon.
Genau, weil es eben kein so ein harter Sandstein ist oder relativ harter Sandstein, sondern eben so ein weicher Ton. Das merkt man schon, wenn man da hingeht und das anfasst. Das fühlt sich an wie eine festgewordene Sandburg so am Strand, ne? Die in der Sonne getrocknet ist. Also wirklich. Ja. Da kann man sich gut vorstellen, dass ein bisschen Regen reicht und es sieht ganz anders aus hinterher.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das so, ne? Also wenn du jetzt sagtest, du warst vor, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahren da, hast dann vielleicht 3-4 Jahre später da dich nochmal umgeschaut, dann sah es wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Hast du mal die Fotos verglichen?
Nee, das müsste ich mal machen tatsächlich. Das ist eine gute Idee, mal so auf die GPS-Location zu gucken. Und es ist eben einer dieser Orte, wo ich sagen würde, wenn du da tagsüber hinfährst, denkst du dir, sieht irgendwie ganz cool aus. Aber die Sonne brennt halt diese ganzen Farbschattierungen irgendwie aus, ne? Einfach durch das helle Licht. Wenn man dann aber eben das erste Mal war ich zum Sonnenaufgang da, bin also mitten in der Nacht losgefahren in Las Vegas und war so dann gegen 6, 7 oder sowas, war ich dann dort. Und dann merkt man, dass es alles so creme, rostrot gefärbt ist, gelbliche Stiche manchmal da drin. Es sah wirklich farbenfroh sondergleichen aus. Es war im Frühling, das heißt, es kamen langsam so die ersten Wüstenblumen raus, die dann so davor waren, so gelbe Wüstenblüten, die dann da waren. Es war, hat mich wirklich, ich bin ausgestiegen, ich dachte, was ist das? Wieso sieht das so toll aus hier? Und wieso war ich noch vorher nie hier? Ja. Also wirklich ganz, ganz faszinierend.
Und hast du da auch gecampt? Ich glaube, es gibt einen Campingplatz dort.
Genau, ne? Es gibt einen Campingplatz. Mhm. Nee, habe ich aber nicht. Ich habe das tatsächlich als Tagesausflug gemacht und bin dann wieder zurück nach Vegas gefahren. Ja, ich glaube 2,5 Stunden, wenn du wirklich losfährst, wenn niemand unterwegs ist, klappt das vielleicht. Ansonsten würde ich eher sagen, so 2-3 Viertel vielleicht, wenn man dann mal eine kleine Pause zwischendurch macht, um sich die Beine zu vertreten, vielleicht auch 3 Stunden. Ne? Und der ganze Park liegt halt auf 1500 Meter Höhe. Das heißt, wenn du in Las Vegas vielleicht einen Tag vorher noch bei 3000 Grad im Valley of Fire unterwegs warst, kann das es sein, dass da dann vielleicht nicht unbedingt noch Schnee liegt, aber zumindest, dass du aussteigst und denkst, ist das frisch, ich brauche eine Jacke. Ja, so ging es mir dann nämlich auch. Ja, und das dachte ich so, wie schön eigentlich, ne? Dass das auch möglich ist. Mhm. Der Park an sich ist gar nicht groß. Also in der Nord-Süd-Ausdehnung, es ist eher so ein schmaler Schlauch. Mit dem Auto ein paar Fahrminuten und du bist gefühlt auch schon dran vorbei.
Ah, okay.
Es gibt auch nicht wirklich viele Wanderwege in dem Park. Es gibt 4 oder 5 feste Wanderwege. Und der längste ist so 6 Kilometer vielleicht lang. Also es ist wirklich nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt so das Wandermecker oder sowas. Mhm. Aber du brauchst eigentlich auch gar keine Wanderwege. Du schnappst dir einfach irgendwie die Kamera und fängst an, diese ganzen Spalten und Engen, das sieht so ein bisschen aus wie Slot Canyons, durch diese, ja, wie Kathedralentürme, die in den Himmel ragen, dazwischen einfach rumzulaufen, das zu erkunden und schöne Motive zu suchen. Deswegen, hat mich das ein bisschen an das Goblin Valley erinnert in Hanksville in Utah, was für mich irgendwie ähnlich ist. Da brauche ich auch keinen Wanderweg, da lohnt sich das am meisten, wenn man einfach auf eigene Faust so ein bisschen losgeht und die engen Gänge entdeckt, oder manchmal gibt es auch so eine Art Höhle, quasi so Auswölbung, wo die Kathedralentürme quasi dann so drüber gewachsen sind, die man dann einfach für sich entdecken kann.
Aber trotz alledem sind die Wege ausgeschildert, oder, also ich stelle mir das gerade so vor, also ich bin da ja so ein Kandidat, dass man sich da vielleicht auch drin verirren kann, oder ist das gar nicht so der Fall?
Also es gibt diese festen Wege, sind rudimentär ausgeschildert, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so wie im Nationalpark, dass du wirklich nicht abkommen kannst, aber es gibt zumindest ein paar Trailmarker. Mhm. Ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, dass man sich leicht verlaufen kann.
Ah, okay.
Also solange du eine grobe Idee hast, welche Himmelsrichtung wo ist, durch einen Sonnenstand oder durch einen Kompass oder sowas, findest du eigentlich immer wieder raus, weil es eigentlich so eine, wie so ein kleines Valley ist. Man kann einmal rumlaufen sozusagen, wie so ein U, so U-förmig, und dann kommst du früher oder später immer wieder zurück. Also gehst du rechte Schulter Felswand oder linke Schulter Felswand und gehst dann eigentlich immer weiter, auch wenn man dann immer so zwischendurch in diese kleinen Caves, nennen die sich, auch wenn das eben keine Höhlen sind, oder eben diese Schluchten irgendwie abbiegt, diese Nischen, kommt man früher oder später eigentlich immer wieder raus. Das ist eben das Gute, es ist ein recht überschaubares Gelände. Es gibt auch einen Aussichtspunkt, den man entweder sich erwandern kann, sage ich mal, oder für die etwas bequemeren wie mich damals. Ich war dann irgendwie fertig mit dem Wandern und habe dann einen Ranger getroffen, der morgens da seine Runde gefahren hat, nachdem ich irgendwie meine ersten Fotos geschossen hatte. Und der sagte, hier, du musst unbedingt noch zum Miller Point, hat er gesagt. Mhm. Und der Miller Point ist quasi am nördlichen Zipfel des Parks, so ein bisschen, also in der nördlichen Region. Und entweder gehst du da halt hin, indem du da einfach hinwanderst, oder du fährst halt mit dem Auto raus aus dem Park, ein bisschen die Hauptstraße hoch und ein bisschen weiter nördlich wieder links rein in den Park. Mhm. Ist auch ausgeschildert zum Miller und Eagle Point, nennen die sich. Sind 2 Aussichtspunkte, wo man dann oben auf dem Plateau steht und quasi von oben so ein bisschen in das Tal reinguckt. Und dann erinnert einen das wirklich sehr an den Bryce oder an das, an diese Sandsteinformationen, die man da kennt. Nur, dass die Farbe eben anders ist.
Witzig. Und kann man auch dort Mountainbiking machen? Wäre das auch was? Oder ist das durch die Schluchten eigentlich gar nicht so machbar?
Also ich wüsste jetzt nicht, ob es erlaubt oder verboten ist. Also ob man sich da anders als zu Fuß drin bewegen kann. Das müsste man mal auf der Seite vom State Park lesen. Mhm. Glaube nicht, dass das ideal wäre für Mountainbikes, weil die zumindest durch diese Schluchtenlandschaften, die sind so eng, dass ich da mit dem Fahrrad gar nicht durchkommen würde. Also da hatte ich schon zu Fuß manchmal so meine Probleme, zumindest wenn ich da so richtig rein möchte, um vielleicht auch mal Fotos nach oben zu machen oder so, würde ich sagen, ist das, glaube ich, gar nicht das beste Fortbewegungsmittel. Mhm. Kann mir vorstellen, dass man auf diesen ausgeschilderten Wegen, dass es da bestimmt auch fahrradfreundliche Wege gibt, die man fahren kann, Aber wie gesagt, so groß ist der Park nicht. Ich würde sagen, es, für mich würde ich sagen, das lohnt sich nicht. Und es liegt halt auch mitten im Nix. Ne? Also es gibt eigentlich, abgesehen von ein bisschen Tankstelle und Country Store irgendwo, ist da halt auch keine Stadt, wo ich sagen würde, man kann sich da dann ein Rad mieten.
Und ist es dann so, dass du, wenn du zu dem State Park fährst, dass du das in eine Route mit einbauen kannst? Oder ist es eher sowas wie ein Tagesausflug von Las Vegas?
Ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, finde ich, was die Leute vorhaben. Ne? Also Las Vegas ist ein Ausgangsort, um den Park zu erreichen. Man könnte es auch aus St. George machen in Utah. Und würde dann quasi von St. George aus nach Norden fahren und dann nach Westen rüber. Das würde auch funktionieren, dann ist die Fahrzeit so 1,5 Stunden, würde ich sagen. Also es ist sogar ein bisschen kürzer, also gut eine Stunde weniger. Man muss fairerweise sagen, aus beiden Orten lässt sich das nicht wirklich perfekt in eine Route integrieren. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dieser Park nicht noch beliebter ist.
Ja, hat aber auch Vorteile, ne? Also das, absolut. Dann ist es auf jeden Fall noch ein Hidden Gem, würde ich mal sagen.
Ja. Und es gibt, ich meine, es gibt natürlich immer wieder Routen, in die sich das integrieren lässt, aber es sind dann schon eher Insider-Routen. Ne? Wenn ich sage, das lässt sich nicht in eine Route integrieren, meine ich so eine Erst- oder Zweit-USA-Besucher-Route.
Ja, klar. Also klassisch würdest du ja von St. George, also sprich Zion National Park, dann direkt auf, ja, im Grunde direkt auf dem Highway Richtung Las Vegas runterfahren. Genau. Und so könnte man halt den Abstecher Richtung Norden mitnehmen oder gegebenenfalls, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, da auch nochmal campen, um dann weiterzufahren nach Las Vegas.
Wenn man aus dem Norden kommt, müsste man sogar schon bei Cedar City abbiegen, gar nicht erst bei St. George. Und das wäre dann natürlich, da würde ich schon sagen, ob sich das lohnt, St. George auszulassen, weiß ich dann auch nicht. Deswegen ist es wirklich, ideal war für mich ein Tagesausflug, weil ich hatte nicht das Gefühl, ich musste von irgendeiner Route irgendwie abweichen, großartig. Ich bin hin, habe einen schönen Tag gehabt, bin wieder zurück, bin dann am nächsten Tag weitergefahren entlang meiner Route. Es gibt ja den einen der am wenigsten besuchten Nationalparks in den USA, der in Nevada liegt, den Great Basin National Park, der schon auf der schon fast auf Höhe, also quasi auf der Hälfte von Utah liegt, so von der Höhe her. Also da wirklich relativ weit im Norden oder eben Mitte von Nevada in etwa, in der Nord-Süd-Ausdehnung. Manche Leute fahren eben von Las Vegas über den Cathedral Gorge Richtung Great Basin. Und du hast dann in etwa 50% der Strecke schon geschafft, wenn du am Cathedral Gorge bist.
Stimmt. Ja.
Aber richtig. Das wäre dann auch so das höchste der Gefühle, was ich mir vorstellen könnte. Nevada ist halt ansonsten einfach sehr, sehr unerschlossen, was touristische Reisen angeht. Unverständlich eigentlich, weil es super schöne Landschaften sind, aber ist einfach nicht viel.
Es sind ja auch nicht viele Ortschaften dort.
Genau. Das ist wahrscheinlich da wirklich als nichts.
Ja, ja.
Aber für mich war die Strecke von Las Vegas dahin wirklich ganz schön, weil du eben durch ganz viel, du hast das Gefühl, alle 5 Minuten bist du in einer anderen Landschaft. Mal fährst du durch die Wüste, mal fährst du durch irgendwie grünes Prärieland, mal irgendwie durch so ein bisschen bergig, mal ist wieder die Wüste, dann bist du auf einmal im Farmland. Und also es waren wirklich ganz viele Landschaften auf dem Weg dahin, sodass ich die Fahrt, die war zwar lang, gerade hin und zurück sind das dann ja irgendwie über 5 Stunden für so einen Tag, aber es war relativ kurzweilig und eigentlich auch schön, wer so ein bisschen Spaß daran hat, über Land zu fahren und auch eben mal Sachen zu entdecken, die man sonst nicht entdeckt, muss ich sagen, es war eigentlich ganz nett.
Also landschaftlich auf jeden Fall, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Ich würde das tatsächlich auch auf meine Bucketlist mit tun, weil ich ja auch gerne in der Gegend unterwegs bin im Südwesten.
Ja.
Und das einfach noch gar nicht so bekannt ist.
Richtig.
Ja.
Und ich würde auch sagen, so die beste Reisezeit sind Frühjahr oder Herbst.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Bleibt halt Nevada, ne, relativ südlich gelegen. Die Höhenlage führt dann dazu, dass die Sommer super heiß sind und die Winter super kalt. Das heißt, im Winter ist da wirklich, friert dir der Hintern ab und im Sommer hast du eigentlich gar keine Lust, dich draußen viel zu bewegen. Da ist der Unterschied zum Valley of Fire dann gar nicht mehr ganz so riesig.
Ja.
So dass ich sagen würde, Frühling und Herbst sind eigentlich ideal. Frühling fand ich noch schöner, weil eben die Wildblumen blühen können, je nachdem,
ja,
wann man
das Frühling
aus. Genau. Gerade in diesen Badlands, also weil das ist einfach sonst, wenn man das tagsüber sieht, denkst du, okay, ist so Badlands, ne, ist einfach sehr grau. Wenn dann da noch so ein paar Farbtupfer dazukommen, ist das eine ganz andere Geschichte, finde ich.
Auf jeden Fall. Das macht den Reiz auf jeden Fall aus.
Ja. Und ansonsten, dadurch, dass es eben so abgeschieden liegt, ausreichend Wasser, ausreichend Essen dabei zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Also um da ein Picknick machen zu können, kann man nicht eben in den nächsten Supermarkt nebenan fahren.
Da ist nichts, ne? Also
da ist nichts.
der,
Nee.
nee.
Nee. Es gibt.
Aber ein Visitor Center, glaube ich, ist da, ne? Also man
Genau.
kann sich da so ein bisschen eindecken mit Material. Sind da, also Ranger ja wohl nicht, aber.
Ja, doch, wie gesagt, ich habe einen Ranger getroffen. Ob die jetzt den ganzen
Ach
Tag
ja,
da sind,
stimmt.
weiß ich gar
Ja,
nicht.
ja.
Und das ist mit den Visitor Centern auch, gerade wenn man ein bisschen Off-Season kommt, immer so eine Sache, ob die ganzjährig geöffnet sind oder nur zur Saison. Und manche haben dann nur am Wochenende in der Saison auf. Da lohnt sich das auf jeden Fall vorher auf die Seite vom State Park mal zu gucken. Die, ähnlich wie mit den Nationalparks, haben auch die State Parks in allen Bundesstaaten wirklich gute Webseiten, wo einfach alles Wissenswerte dann steht. Aber es gibt so ein, das nennt sich Regional Visitor Center. Da wird dann so ein bisschen was über die ganze Region erzählt, nicht nur über Cathedral Gorge. Und die haben mir eben zum Beispiel dann, als ich den Ranger dann getroffen habe, der da seine Runde gedreht hat, gesagt, wo ich hinfahren kann am besten, um irgendwie schöne Fotos zu machen und in welche vielleicht dieser Schluchten ich vielleicht gehen sollte, die besonders bunt sind, besonders schön sind oder wo die Blumen besonders schön sind davor. So dass ich das ganz nett fand, einfach mit dem auch ein bisschen zu plauschen.
Ja, klar. Der hat sich wahrscheinlich auch gefreut.
Wahrscheinlich, ne? Es gibt quasi in der Nähe gibt es den Ort, irgendwie Panaca heißt der liegt da so ein bisschen an der Kreuzung von zwei Hauptstraßen, wo der Cathedral Gorge mehr oder weniger direkt in der Nähe liegt. Und da gibt es schon halt auch, wir haben jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Da gibt es irgendwie mal eine Übernachtungsmöglichkeit mit so einem Inn, aber ich habe jetzt nicht irgendwie sieben Kettenmotels da entdeckt, die man sonst immer sehen würde, sondern es sind dann eher so No-Name-Sachen. Und es gibt irgendwie eine, was weiß ich, ein kleines kleinen Country Store oder so, wenn dann wirklich das Nötigste fehlt. Die haben aber auch nicht 24 Stunden geöffnet. Also es ist nicht so wie jetzt in der Stadt oder so, wo man dann denkt, ah, komme ich halt um 23 Uhr abends, werde schon noch was zu essen bekommen. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja, nee, klar. Aber der kostet auch Eintritt, ne? Wie so
Der kostet auch
üblicher
Eintritt, genau.
Statepark. Ja,
Ja,
genau. So
genau.
$10 oder sowas
Ich wollte sagen, ich habe
wahrscheinlich, ne?
damals irgendwie
Irgendwie so.
10, 10, $12 gezahlt oder
Ja.
sowas. War aber für mich auch echt okay. Es gibt relativ wenig Infrastruktur. Es gibt ein paar Plumpsklos, die obligatorischen irgendwie, ne? Ein paar Sitzplätze, um Picknick zu machen. Es gibt die Aussichtspunkte, ein paar ausgeschilderte Wanderungen. Und dann war es das aber auch schon.
Und
Ja.
man kann aber einfach drauf loslaufen. Also man muss nicht irgendwie aufpassen, dass man was kaputt macht, weil du ja auch selber gesagt hast, dass das Material
Ja.
ja eigentlich sehr lose ist oder
Ja.
sehr veränderbar. Das
Es
macht
kommt immer so ein
nichts.
bisschen darauf an, wieso der Untergrund ist. Es gibt so Regionen, aber da ist ein Ranger halt auch der ideale Ansprechpartner für. Es gibt so Regionen, die sind dann meistens aber auch abgesperrt oder steht ein Hinweisschild, hier bitte nicht betreten. Das liegt dann daran, dass dieser Wüstenboden, obwohl das dann Badlands sind, ganz, ganz viele Mikroorganismen beinhaltet und diese Soil, diese Crust quasi, die da wächst, diese ja harte Wüstenkruste sozusagen, ganz, ganz empfindlich ist, wo man dann eben auch nicht möchte, dass viele Leute reinlaufen.
Eben,
Die
ja.
weiten Teile dieser Kathedralen sind allerdings zugänglich. Da würde ich jetzt nicht hochklettern, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da besteht die Gefahr, dass es einfach abbricht mit dir zusammen.
Ja.
Aber um unten drin rumzulaufen, ist das schon ich sag mal, eine der Attraktionen, warum die Leute da hinfahren. Und das ist dann auch möglich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja. Aber es ist eben auch von oben, wenn man an diesem Miller Point steht und so runter guckt und da führen dann halt so ein paar Treppen dann auch runter, also man kann dann eben auch runtergehen und von da aus sich das Ganze angucken, aber da sieht man wirklich, wie fragil das ist und wenn man von oben gucken möchte, muss man halt nicht diese Dinger hochkraxeln, sondern kann dann eben zum Miller Point und kann man dann da über feste Stufen, so Metallstufen, die sie da hingebaut haben, damit man eben nicht diese Sandsteintürmchen oder diese Bentonittürmchen kaputt macht, kann man dann eben ein bisschen Höhe gewinnen und von oben einfach mal runtergucken.
Aber genauso gut kann es dann ja auch sein, wenn man durch diese Schluchten läuft,
Ja.
dass da auch mal was abfällt. Aber das wird wahrscheinlich vom Material her nicht so
Nee.
schwer sein,
Also
ne?
ist mir jetzt so auch tatsächlich nicht passiert. Ich hätte eher Angst, wenn es so anfangen würde zu nieseln oder so,
Regnen
dass das
oder
alles
ja.
sehr, sehr rutschig wird.
Ja,
Das wäre so, weil das
okay.
eben Ton ist, ne, so Tonerde und wird dann natürlich einfach wie Schmierseife.
Ja.
Es ist jetzt. Ich war beide Male, als ich da war, war halt auch nicht wirklich viel Wind. Und es ist eben auch kein fein bröseliger Sand, dass du das Gefühl hast, wie in so einem Slot Canyon, es fällt von oben rein. So habe ich mich tatsächlich gar nicht gefühlt. Ich hatte schon das Gefühl, es war relativ ja, fest, auch wenn es natürlich einigermaßen weich ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Das ist ein bisschen wirklich, als wenn
Klingt
durch die,
komisch.
ich weiß, durch die Sonne ausgehärtete
Ja,
Kruste,
ja.
die bricht nicht einfach so ab. Also ohne, dass da jetzt ein Reiz von außen kommt, bricht die nicht einfach so ab, weil die eben zu fest ist und durch die Tonerde auch zu schwer, um sich einfach mal durch so einen kleinen Windpuster quasi umpusten zu lassen. Was nicht heißen kann, dass wenn es jetzt irgendwie geregnet hat und da oben jemand am Türmchen wackelt, dass der nicht runterfallen kann.
Naja, gut, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering.
Ja, genau, würde ich auch. Das wäre jetzt auch nicht meine große Sorge, wenn ich da
Nein,
wäre.
meine
Jetzt,
auch nicht. Aber ich habe
ja.
da gerade so drüber nachgedacht,
Ja.
wenn das alles eigentlich wirklich sehr fragil ist oder sehr veränderbar ist,
Ja.
dass man halt sowieso, weiß ich nicht, 2 Wochen später schon, naja, vielleicht nicht 2 Wochen, aber ein paar Wochen später schon eine andere Landschaft fast sieht.
Ja.
Es muss ja
Kann
irgendwo
gut
hin.
sein, ja.
Ja,
Es
witzig.
ist ein bisschen wie mit der Wanderdüne auf Sylt, ne? Die
Ja,
steht dann auf einmal
genau.
woanders. Ja.
Genau. Aber das wandert nicht. Also das
Das
ist
wand,
klar.
also es
Nein.
wandert nicht, weil ja diese, das ist ja, wie gesagt, dieses U, dieses Tal, in
Ja.
dem das so ist, das bleibt ja erstmal da. Das kann sich vielleicht ein bisschen weiter reinfressen und das kann sich vielleicht ein bisschen verformen, irgendwie durch den Wind und das Wasser. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie weit wegwandern kann, weil nach Norden einfach das begrenzt ist durch dieses
Ja.
amphitheaterhafte U-Ausschnitt, der da ist. Und ansonsten würde ich noch sagen, Sonnenhut kann nicht schaden, tagsüber, denn auch im Winter, wenn die Sonne da ballert, ja, es gibt keinen Schatten, ne? Abgesehen, wenn man sich vielleicht versucht, im Schatten von diesen Kathedralen quasi unterzustellen. Dann vielleicht, aber ansonsten ist man da schon sehr exponiert, auf jeden Fall.
Ja, ich finde es faszinierend, muss ich echt
Ja,
sagen. Also.
ist es auch. Und auch das Schattenspiel ist schön zu betrachten. Also wenn man morgens kommt und die Sonne steigt langsam auf und dann verändert sich der Schatten ja wirklich so, dass man zugucken kann. Und man sieht von diesen Türmen, wenn dann die Sonne kommt, wie dieser Schatten auf dem relativ glatten Boden ansonsten so von rechts nach links wandert. Und man wirklich erkennt, dass das aussieht wie so Kathedralentürme irgendwie. Es könnte auch von, wie hieß er in Barcelona, Gaudí oder so gewesen sein. Ne? Es ist wirklich total faszinierend, ganz fotogen. Und wenn dann die Farben dazukommen, ja, morgens am Tag oder eben abends am Tag, ist das wirklich ganz, ganz schön.
Ja, also auf nach Nevada, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, ne? Es gibt das so als letztes noch mit auf dem Weg. Ohne Mietwagen kommt man da nicht hin. Habt ihr wahrscheinlich euch schon gedacht, wenn wir sagen, es liegt so
Kein
abgeschieden.
öffentlicher
Äh,
Nahverkehr.
genau. Ich weiß nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Der sagte, ja, komme ich da auch mit dem Bus hin? Also,
Schwierig.
schwierig. Mit Greyhounds wüsste ich gar nicht, wo die von Las Vegas aus überall hinfahren und ob die da dann irgendwo halten, aber ich glaube eher nicht.
Glaube
Das
ich
ist eher so
nicht.
Stadt zu Stadt. Insofern, Mietwagen ist auf jeden Fall ein Muss oder eben Camper dann, ne?
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, es gibt einen Campingplatz da, so ein Statepark Campground. Wer also da eine Nacht bleiben möchte, bin ich mir
Sogar mit
ziemlich sicher, mit so einem
Stromanschluss habe
Camper.
ich gesehen.
Echt, ja? Super, das wusste ich gar nicht.
Strom und
Wer da eine Nacht
Wasser.
bleiben möchte, hat da bestimmt die Campnacht seines Lebens. Es ist bestimmt gigantisch schön, da nachts rauszugehen, weil da einfach nichts ist. Und die Sterne über diesen Türmen zu sehen, ist bestimmt gigantisch. Ich würde sagen, das reicht, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr Lust, mal einen anderen State Park in Nevada zu entdecken als das Valley of Fire. Oder einen zusätzlichen vielleicht als das Valley of Fire. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.